Vis-à-vis.
Herr Otto, Sie sind selbst in Köpenick geboren, sind jetzt für Berlin, Brandenburg und Sachsen Bezirksleiter der IG Metall. Was sind die Themen, die Sie aktuell am meisten in der Gewerkschaftsarbeit umtreiben?
Na, erstmal die aktuelle Situation der Industrie, übrigens nicht nur bei uns im Osten, sondern gesamtdeutsch. Wir haben ein paar gute Chancen hier in unserem Bezirk. Wir sind eben oft leider nur verlängerte Werkbank. Das ist aber auch eine Chance. Wir haben nicht so riesengroße Einheiten. Das heißt, es geht ja auch im Rahmen der Transformation, dass wir Betriebe verändern, vielleicht neue Produkte reinbringen, neue Business Cases. Aber das wäre die erste Aufgabe. Die zweite große Aufgabe wird für uns im Bezirk sein, dass wir mit Blick auf die Neuansiedlung, die wir haben, unter anderem Tesla, da auch dafür sorgen, dass es da gute Tarifverträge und Arbeitsbedingungen gibt. Und die dritte große Aufgabe wird in Gänze sein, dass wir die gesamte Infrastruktur uns anschauen, die industriepolitischen Maßnahmen ergreifen, damit wir eben nicht nur Ansiedlungen einfach so bekommen, die vielleicht als Überraschung dann da sind, sondern dass wir ein Stück weit auch einen Masterplan haben für diesen Bezirk, vor allem für den Osten. Was will man eigentlich in den nächsten Jahren hier produzieren? Wir haben vor allem ein Riesenplus. Wir haben die Metropolregion, wir haben Berlin. Und Berlin ist eine Stadt, die momentan massiv wächst, wo wir viele Arbeitskräfte bekommen, die sonst nirgendwo mehr hingehen. Das sind erstmal so die drei größten Sachen, die man nochmal ausdifferenzieren kann.
Na, dann fangen wir vielleicht mit der deutschen Einheit an. Sie selbst haben sich auch mit anderen Gewerkschaftern der IG Metall in der vergangenen Woche dazu geäußert, dass die Einheit nach wie vor nicht vollendet ist. Was ist der Punkt, der Sie als Gewerkschafter am meisten stört?
Wir haben Nachwendeerfahrungen, die sich auch vererbt haben in den Generationen. Der Klassiker war, nach der Einheit hatten viele Familien die Situation, einer war in Beschäftigung, der andere hat nie wieder irgendwie einen Job gefunden. Das habe ich auch so vorgefunden in meiner Familie. Und da muss man einfach ein Stück weit aufpassen, dass man einerseits dem Osten nicht so eine absurde Sonderrolle zuschreibt, so nach dem Motto, die sind komisch. Aber andererseits darf man auch nicht so tun, als wären die Transformationserfahrungen, die der Osten hatte, zu vergleichen mit dem Ruhrpott, wo wir den Kohleausstieg ja massiv subventioniert haben. Die Umbrüche hier waren zum Teil krass. Das kann Ihnen jeder sagen. Also jeder weiß noch, wo eine Industrieruine war, was da vorher produziert wurde. Und die Leute sind oft zurückgelassen worden, ohne eine wirkliche Perspektive, obwohl sie gute Ausbildung hatten, darf man auch nicht vergessen.
Aber da hat die Politik ja offensichtlich auch dazugelernt. Wenn man schaut, wie viel Geld in die Lausitz fließt, in den Strukturwandel, dann führt das ja eher dazu, dass ganz viele andere Regionen auch in Brandenburg sagen, hallo, warum bekommen die so viel Geld und bei uns kommt nichts an?
Ich finde, das ist gar kein Widerspruch, sondern die Frage für mich in diesem Land wird sein, wie gehen wir mit der deutschen Industrie um in den nächsten Jahren? Wir stehen an einer entscheidenden Schwelle. Es wird sich jetzt entscheiden, haben wir in Zukunft noch genauso viel Industrie wie heute, haben wir deutlich weniger, gar keine. Oder trauen wir uns auch neue Ideen reinzubringen in dieses Land? Das wird nicht gehen ohne Unterstützung aus der Politik. Es wird auch nicht gehen ohne Subventionsmaßnahmen an der einen oder anderen Stelle. Und wir dürfen eins noch nicht vergessen, wir konkurrieren gerade mit China, mit Amerika. Da wird genau das getan, da wird massiv Geld auch in die Hand genommen. Es kann manchmal helfen, an der richtigen Stelle eine Finanzspritze zu setzen, um dann auf Dauer wieder einen Wirtschaftsmotor für dieses Land zu haben. Übrigens, da möchte ich mich auch noch zu bekennen, es ist keine rein deutsche Frage, es ist eine europäische Frage, die wir hier beantworten müssen.
Ein Betrieb, dem 1990 viele kein Überleben zugetraut hätten, war ECO in Eisenhüttenstadt, heute ArcelorMittal. Jetzt steht dieses Stahlwerk wieder auf der Kippe, weil ArcelorMittal sagt, 1,4 Milliarden Euro vom Staat, die wollen wir gar nicht für Transformation. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Also die 1,4 Milliarden würde, glaube ich, sonst jeder nehmen. Man kann es erstmal nicht nachvollziehen. Das war natürlich eine Meldung, die war der Hammer für die Region und auch für uns. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Werk Bestand hat. Es gibt viele gute Gründe dafür, es gibt auch viele Ideen dafür. Ich gucke es mir jetzt genau an. Ich würde auch mal sagen, die Beschäftigungsgröße ist vielleicht hier ein Vorteil. Wir müssen nicht 20.000 Beschäftigte in Beschäftigung halten, sondern einen, wie ich finde, überschaubaren Teil, der für Eisenhüttenstadt aber verdammt wichtig ist an der Stelle. Und von daher, ich glaube, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen.
Jetzt sind auch noch Bürgermeisterwahlen aktuell in Eisenhüttenstadt. Es gibt eine Stichwahl zwischen einem sehr starken AfD-Kandidaten und einem mäßig starken von der SPD. Wenn jetzt der AfD-Kandidat gewählt werden würde, hätte das auch Auswirkungen bei der politischen Vermittlung des Problems rund um Stahlwerk?
Ich glaube, dass der Bürgermeister hier, er kann unterstützen, jetzt egal ob AfD oder SPD oder CDU. Ich glaube, die Frage ist aber größer als Eisenhüttenstadt. Die Frage muss beantwortet werden, mindestens mal von Woidke, aber am Ende auch vom Bundeskanzler. Wir reden über die grundsätzliche Frage, will dieses Land Stahlland bleiben oder nicht? Und die Wirksamkeit, ich will es überhaupt nicht kleinreden, ich wünsche natürlich den Bürgermeistern immer viel Kraft in der Region, aber die Mechanismen, die wir hier brauchen, die werden nicht vor Ort entschieden werden können.
Die Bundesrepublik macht sich auf, wieder massiv in Rüstung zu investieren. Das würde ja dafür sprechen, dass man eigentlich auch ein paar Stahlwerke braucht.
Also da bringen Sie den wichtigsten Punkt ein. Wir müssen uns vor allem nicht nur zu Stahl bekennen, sondern zu der Frage von Local Content, also von Wertschöpfungs- und Lieferketten, die vor Ort abgebildet werden. Macht keinen Sinn, wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier vor Ort Rüstung machen, aber holen uns den Stahl von woanders. Bin ich völlig bei Ihnen. Ich würde nur einen Dämpfer reingeben. Ich höre diese Rüstungsdiskussion jetzt oft. Die Rüstungsindustrie hat nicht annähernd die Kraft, die deutsche Industrie faktisch irgendwie zu retten, indem man jetzt sagt, alle Werke müssen jetzt Rüstung machen. Aber klar ist, Stahl ist natürlich ein Grundstoff, den man braucht in dem Segment. Und von daher, ich meine, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es gibt gute Chancen für dieses Werk, dass es einen Fortbestand hat. Aber dafür werden wir uns jetzt anstrengen müssen, zusammen mit der Landes- und mit der Bundesregierung und zusammen mit den Beschäftigten vor Ort.
Ein anderes Werk ist quasi da, wo alle noch hinwollen, wenn man Transformation denkt. Das ist Tesla. Tesla ist gekommen als Unternehmen, das ein Produkt herstellt, das die Transformation verkörpert. Auch der Produktionsprozess ist da schon ziemlich weit, was den Einsatz von Energie und Co. angeht. Sie haben Ihre Probleme als Gewerkschaft mit Tesla. Was erwarten Sie von der Unternehmensleitung im Umgang mit Ihnen?
Also ob wir jetzt Probleme mit Tesla haben, so würde ich es nicht beschreiben. Was wir erwarten würden, ist in Zukunft, dass man vielleicht mal aufhört mit diesem Unsinn, die IG Metall zu bekämpfen, als wäre sie irgendwie total schlimm, und auch Betriebsräte mal als das zu nutzen, was sie eigentlich sind, nämlich die Vertreter der Beschäftigten. Das ist momentan in Teilen in dem Werk nicht der Fall. Wir freuen uns über Tesla im Übrigen. Ja, das ist eine tolle Ansiedlung für Brandenburg, die Schwierigkeit hat, die viele neue Werke haben. Es ist eben ein Werk, was jetzt langsam erst in eine Verstetigung geht. Aber nochmal, es gibt eigentlich keinen Grund davor, sich da so zu verhalten, wie es momentan gemacht wird. Wir werden, will es nicht als Drohung verstehen, jetzt, dass man es als Drohung stehen lässt, aber wir werden unsere Gangart schon auch ein Stück weit verschärfen. Wir werden vor allem auf die nächste Betriebsratswahl ganz genau schauen, was da passiert. Aber wir werden auf die Dinge reagieren, die da kommen. Wir haben einen klaren Plan für Tesla, das ist so. Und die Unternehmensführung hat es in der Hand am Ende, wie wir dann am Ende miteinander, ich will mal nicht spielen sagen, aber umgehen, so vielleicht.
Macht Tesla auch manches richtig, wenn jetzt so ein Entwicklungszentrum hier angesiedelt wird in Köpenick, in ihrer alten Heimat, damit das Signal verbunden ist, dass man sich hier verstetigen will, dass man dauerhaft hier vor Ort sein will und damit weiter Elektroautos bauen will?
Also die grundsätzliche Entscheidung ist ja erstmal wirklich, um mal in Teslas Sprache zu sprechen, mega für die Metropolregion. Da kann man auch nur Glückwunsch sagen für diese Entscheidung. Ich finde es noch viel besser, dass es ein Entwicklungszentrum gibt, auch noch in einem der schönsten Stadtteile von Berlin. In Köpenick. Übrigens, ein Wermutstropfen ist dabei. Dieses Entwicklungscenter ist ja schon länger angekündigt gewesen. Der Ursprung war auch mal eine größere Beschäftigtenzahl, vielleicht kommt die noch. Aber ja, natürlich, das ist ein klares Bekenntnis auch zu Europa, ist auch ein klares Bekenntnis zu einer Region, für die es gut war, dass das gekommen ist. Ja, ich sage nicht, dass ohne Tesla alles irgendwie ein Bach und das ist Quatsch. Es hätte auch ohne Tesla funktioniert, aber es ist besser mit Tesla. Und was Sie richtig machen, und da will ich auch deutlich sagen, Sie haben sehr frühzeitig erkannt, was die Transformation eigentlich bedeutet im Automobilsektor. Nämlich, ich baue das Auto um die Software. Das ist übrigens das, was die Leute heute auch erwarten. Ne? Sie wollen nicht einfach nur ein Auto, was fährt, sondern sie wollen ein Auto, was auch gut vernetzt ist, was infrastrukturell auch Bestand hat. Ich kann nur sagen, also ohne da jetzt sozusagen von Tesla wegzuwerben, ich fahre gerade einen wundervollen VW ID.7, das darf ich mal erwähnen. Das ist jetzt auch kein schlechtes Auto, also wo viel gelernt wurde, aber eins stimmt, es hat ganz schön lange gedauert, bis die deutschen Automobilisten erkannt haben, dass die E-Mobilität ein Teil der Zukunft sein wird. Im Übrigen, egal wie die Lage in Deutschland gerade ist zu der Frage des Anteils, wenn wir weltweit gucken, gibt es Länder, in denen die E-Mobilität so derartig auf dem Vormarsch ist, dass wir, wenn wir es nicht gemacht hätten, ein viel größeres Problem hätten.
Sie haben in Marienfelde dafür mitgesorgt, als IG Metall, dass die E-Mobilität eine Chance für dieses Werk werden kann. Es sollte ja eigentlich abgewickelt werden. In Ludwigsfelde haben wir die Situation, dass Mercedes den E-Sprinter da nicht mehr dauerhaft produzieren will. Sehen Sie eine Chance, um Mercedes in Ludwigsfelde zu halten?
Also die Geschichte über Marienfelde ist ja eine längere. Es geht nicht nur um E-Mobilität. Ja, richtig ist, dass wir den Axialflussmotor da mittlerweile bauen und komplett industrialisieren. Aber wir haben auch eine Anlauffabrik, wir haben Qualifikationsaufträge weltweit übrigens. Und es gibt die digitale Fabrik, die in Marienfelde installiert wurde. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer zu verstehen. Transformation heißt nicht, ich habe ein Produkt und dann kommt ein anderes und alles ist gut. So einfach ist die Welt heute nicht mehr, sondern es braucht einfach mehrere Standbeine. Es ist gelungen. Es gibt auch eine Beteiligung von Siemens in Marienfelde, es gibt auch weitere Ideen und ich sehe nicht, warum wir das in Ludwigsfelde nicht auch hinbekommen sollten. Wir haben, und ich bitte das auch niemanden falsch zu verstehen, es ist ja ein Unterschied, ob du in Untertürkheim oder Stuttgart sagst, du brauchst jetzt für 50.000 Beschäftigte eine Perspektive oder wie bei uns für 1.800 oder 2.000. Ich glaube, dass da was geht. Wir werden auch dafür jetzt die Gespräche beginnen mit dem Vorstand von Mercedes-Benz. Wir werden die Politik, das haben wir gemacht, wir hatten ja eine Veranstaltung vor Ort, die Politik ins Boot holen. Wir müssen mit den Kolleginnen und Kollegen reden. Wir müssen da auch nochmal im Betrieb kräftig durchwischen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch bei diesem Kampf wirklich aufrecht dastehen. Übrigens, so haben wir Marienfelde auch gerettet. Nicht, indem wir nur Gespräche geführt haben, sondern wir haben schon auch vor der Tür gezeigt, was wir können. Wir haben aber auch da, will ich daran erinnern, sehr frühzeitig die Politik mit an Bord geholt und ich habe auch sehr, sehr frühzeitig mit dem Konzern gesprochen, weil es ist, glaube ich, wichtig und fair, denen dann auch zu sagen, Leute, wenn ihr das so macht, dann wird es blöd für euch. Wir erwarten, dass es eine Zukunft für dieses Werk gibt. Aber wir werden genauso wie in Marienfelde es getan wurde, in Ludwigsfelde, auch eigene Ideen an den Start bringen. Darüber werden wir sprechen. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn wir nächstes Jahr wieder sprechen, dann glaube ich, haben wir zumindest schon mal eine Grundlösung, die bedeutet, es wird auch nach 2030 weitergehen. Davon bin ich fest überzeugt.
Herr Otto, ich bin gespannt auf das Gespräch in einem Jahr. Vielen Dank.
Ich auch. Vielen Dank an Sie.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.